Navi on Air, Episode 41, Sprachansagen.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich Thomas, servus.
Jetzt, wo wir aufnehmen, ist ja Vatertag. Eigentlich müssen wir beide draußen sein und dem schönen Wetter frönen.
So ist es. Und den Bollerwagen durch die Gegend ziehen, um das Schächtele Bier danach wieder leer nach Hause zu bringen.
Ja, und wir stellen jetzt sogar in unserem Podcast Möglichkeiten vor, wie man sowas sogar Corona-gerecht machen kann, dass man genau hört, was der andere dann in seinen Bart murmelt, auch nach Alkoholkonsum. Aber dazu kommen wir später.
So ist es. Ich würde sagen, wir fangen mal richtig sportlich an. Und die Firma Strava hat ja zum virtuellen Presseevent geladen.
Was gab es denn da?
Das Who is Who von Strava war da vertreten, also der Gründer und CEO, die Produktmanagerin, Head of Marketing, alles was Rang und Namen hat, war da. War ein Event, wurde dann auch simultan in Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch übersetzt. Es wurden eben die Neuheiten der Saison 2021 vorgestellt. Über ein paar Sachen können wir reden. Ein paar Sachen sind noch unter Verschluss. Da geht es erst später zur Sache. Und dann vor allen Dingen wurde es eigentlich richtig spannend am Schluss der Veranstaltung in der Frage- und Antwortrunde. Aber ich starte doch gleich mal mit einer Frage an dich. Weißt du denn, woher der Name Strava kommt?
Nein, ich kenne nur eine Strabag und das heißt Straßenbau AG, aber ich glaube, das ist eher eine andere Baustelle.
Richtig. Es kommt nämlich aus dem hohen Norden und anscheinend, konnte ich jetzt gar nicht so genau recherchieren, ist einer der Gründer aus Schweden und es kommt von dem Wort Sträva im Schwedischen, habe ich jetzt mit Sicherheit falsch ausgesprochen, aber es heißt eben auf Deutsch übersetzt das Streben.
Hat also mit Stradivari auch nichts zu tun?
Nein, nordisch Sträva, Streben. Und dann gibt's ja immer bei Strava die Möglichkeit, dass du deinen Kumpels, die irgendwie eine tolle Fahrt gemacht haben, sogenannte Kudos geben kannst. Und weißt du, woher das Wort kommt?
Nein.
Es ist auch schwedisch und bedeutet ein dickes Lob.
Hoi.
So,
gut. Jetzt wissen wir alles. Ja. Was heißt Heatmap auf Schwedisch?
Müsste ich jetzt mal den Translator anschmeißen, aber das ist richtig. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt im Strava-Universum, die Heatmap auf der Karte.
Also lass mich raten, was Sie jetzt vorgestellt haben. Ich sag mal, eine andere Färbung der Heatmap und Instrumente zur Besucherlenkung.
Nein, es ging um Navigation. Und ich so, wow, cool, Navigation. Genau, so wie du, begeistert. Bis ich dann verstanden habe, dass die eben Englischen mit Navigation die Bedienung und die Navigation in der App meinen.
Oh.
Also es gibt jetzt 5 neu designte und gruppierte Tabs unten an der App, wo du dich eben durch diese Anwendung durchnavigieren kannst.
Ich denke, du darfst noch nichts verraten.
Doch, das ist öffentlich, das ist am Tag des Presseevents ist das rausgekommen, diese App-Navigation,
ja.
Was dann wirklich mich ziemlich schaudern hat lassen, war das Verständnis der Amerikaner zum Thema E-Bike. Und da ging es dann in einer Frage von einem, ich glaube, es war ein französischer oder belgischer Journalist, der gefragt hat, ob die denn bei Strava nicht die E-Biker vergessen und was sie, Achtung, für die E-Biker, also for E-Bikers, tun können. Und dann meinte die Produktmanagerin in ihrer Antwort, Ja, das Thema E-Bike ist ja sehr schön und wir finden es toll, wenn die Leute da commuten und pendeln und so weiter in ihrer Freizeit. Und wir arbeiten auch daran und setzen jetzt verstärkt künstliche Intelligenz ein, um die E-Biker aus den besten Listen rauszukriegen.
Ja.
Also da merkst du irgendwie bei denen im Verständnis ist E-Bike nur als
Verstärkter Rennradeinsatz, so ein Pfuscher, ne?
Rentnerfahrrad in der Stadt akzeptiert oder das Betrügergerät auf den Strava-Segmenten.
Ja,
Und
genau,
die
die
muss man
Pfuscher.
eben aus den Segmentlisten rausholen.
Ja, willkommen im 19. Jahrhundert.
Ja, also das ist wirklich bitter und das hat mich dann doch schon ein bisschen schockiert, das Thema.
Aber du machst uns trotzdem Hoffnung, dass es dann bei dem wirklichen Vorstellen der Presseneuheiten noch was Interessantes gibt.
Ja, also wir brauchen jetzt nicht die Turn-by-Turn-Navigation erwarten. Da ging auch eine Frage um das Thema. Ja, da war die klassische Geschichte. Ja, ist eine sehr interessante und gute Frage. Was jede Frage war. Also es war schon sehr, sehr amerikanisch, wo man als Europäer schon ein bisschen grinsen musste. Also alles war nice and awesome und super.
Nee, das geht jetzt anders. Normalerweise sagt dann irgendjemand, der dann vorne steht, so, nein, diesen Journalisten bitte entfernen, der stellt falsche Fragen.
Das war jetzt die nordkoreanische Pressekonferenz, oder?
Nee, das war eine Präsidentengeneration vorher.
Ah, okay. Ja, stimmt. Da gibt es
Ne?
sowas auch. Ja, okay. Auf jeden Fall kam also auch die Frage nach der Turn-by-Turn-Navigation. Und ja, wir schauen es uns an. Und es ist aber auch ziemlich kompliziert. Ach was. Und wir müssen das noch ein bisschen testen und ausprobieren und evaluieren, ob das denn überhaupt unsere Leute wollen und so. Und erstmal stehen jetzt andere Dinge auf der Agenda für diese Saison. Und ich glaube, da verrate ich nicht zu viel, wenn man sagt, so Anfang Juni können wir da mehr dazu erzählen.
Gehen wir noch mal zum substanziellen Thema über zu Karten.
Pünktlich zum Start der Saison hat also Garmin Kartenupdates rausgebracht. Und zwar einmal die Topo Active Karte für die Outdoor-Geräte und dann die Cycle Map für die Edge-Fahrrad-Navi-Geräte.
Und konntest du schon die drei Unterschiede erkennen?
Es ist halt einfach ein Kartenupdate. Sie sind ganz schön groß geworden mittlerweile. Also die Cycle Map hat jetzt 10,5 Gigabyte und die Topo Active ist sehr spannend. Die hat jetzt die 8 Gigabyte Grenze geknackt.
Jeweils für Europa.
Für Europa, ja. Bei der Topo Active ist jetzt ziemlich spannend, weil die meisten Geräte haben ja oder viele Geräte haben ja nur ein 8 Gigabyte Speicher. Was passiert da jetzt?
Ja, und was passiert, hast du doch bestimmt schon gemacht.
Na, ich habe einen GPS Map 66 und der hat 16 Gigabyte.
Tja, also 8 GB rausknipsen und dann noch mal versuchen.
Oder den Thomas fragen, der hat doch, glaube ich, einen eTrex Touch, oder?
Ja, genau. Ja, kann man mal versuchen. Ja, du willst nur, dass ich mein
Gut, dann häng den doch mal bitte dran und schau mal, was da passiert.
Ich berichte beim nächsten Mal.
Ansonsten, kleiner Tipp für alle Hörer, die das Update machen wollen und vielleicht das Problem kriegen. Also ich hatte bei meinem Montana beim Update auch das Problem, dass er mal abgebrochen ist oder sogar zwei, dreimal abgebrochen ist. Einfach nochmal neu starten, dann klappt es schon. Also da braucht man erstmal keine Angst zu haben, wenn der irgendwie zwischendrin mal abbricht.
Aber nochmal die praktische Frage, braucht man eigentlich jetzt ein Update oder reichen die Karten der vorherigen Generation noch?
Also wenn du es jetzt noch am Wochenende damit fährst, dann wirst du damit keine großen Probleme kriegen. Aber mein Gott, aktuellere Karten sind immer besser und vor allen Dingen für all diejenigen, die eben auf B-Router oder Komoot ihre Strecke planen, die beiden Tourenplaner haben ja die neuesten Karten immer drauf. Und da kann es dann schon mal zu Unterschieden zwischen Planungstool und Edge-Gerät kommen. Und insofern würde ich die neue Karte schon mal dann zügig drauf spielen.
Gut, ich habe noch was Handfestes.
Sigma hat genau dasselbe gemacht, oder?
Ah, genau, du wolltest noch was zu Sigma sagen, ja.
Sigma hat genauso wie Garmin ein Kartenupdate rausgebracht, pünktlich zum Saisonstart für den ROX 12. Also auch hier Sigma in das WLAN bringen, auf die Update-Taste drücken und mal warten, bis die Karten auf dem neuesten Stand sind.
Aber auch da keine Designänderung der Karten, sondern nur inhaltliche Aktualisierung.
So, es ist einfach neue OSM-Kartendaten genommen, draufgepackt und gut ist.
Kommen wir zu etwas Handfestem in wirklicher, haptischer Art, nicht nur digital. Denn ich habe jetzt hier die neue SP Connect Universalhalterung liegen.
Die habe ich auch hier liegen.
Ja, habe ich mir fast gedacht. Und was hältst du davon?
Oh ja, das ist so, also wir sind toll in der SP Connect und wir müssen jetzt auch mal was machen für die Leute, für die es keine Hüllen gibt. Aber so richtig begeistern kann mich das Teil nicht.
Wieso?
Du magst eine Klemmhalterung, die wirklich ganz clever gemacht ist. Also da kannst du ja wahrscheinlich gleich was dazu sagen. Und magst dann diese geklemmte Halterung auf dieses SP Connect System wieder drauf. Und da frage ich mich schon, was das Ganze dann noch soll.
Ja, also ich fand das schon insofern klasse, weil es ja SP Connect Originalschale nur für die Oberklasse der Smartphones gibt, sprich für die Galaxy S-Reihe, ein paar Huawei-Modelle und die iPhones. Und die ganzen Leute, die jetzt irgend so ein Samsung A41, 51, 52 haben, die gucken in die Röhre, geschweige denn von irgendwelchen anderen Herstellern. Das fand ich schon gut. Ich fand auch gut, wie die gearbeitet ist. Und klar, was natürlich wegfällt, ist diese Eleganz, mit der man dann das Smartphone einfach inklusive Hülle abnimmt, von der Halterung in die Hosentasche steckt. Dafür ist dann dieses Teil einfach zu dick. Das geht dann so nicht mehr.
Genau.
Aber immerhin, es ist schnell aufgebracht und abgenommen. Das geht nach wie vor, ist ja das SP Connect-System wie gewohnt. Und das Ding hält gut, ist gut verarbeitet. Also von daher finde ich das gar nicht so schlecht.
Ja, aber diese zusätzliche Verbindung zwischen dieser Klemmbackenhalterung und der SP Connect Basis, die finde ich irgendwie ein bisschen sinnbefreit, weil entweder ich trenne das Teil an dieser Stelle, dann habe ich eine feste Hülle dran, oder ich lege das Telefon in die Klemmhalterung rein, also in die Universalhalterung, dann brauche ich aber das SP Connect System drunter nicht mehr.
Weiß ich nicht. Also wenn du Connect verwenden willst, dann ist es meines Erachtens gar nicht anders möglich als Universalsystem. Und ich sehe jetzt doch schon einen Fortschritt gegenüber der früheren Universalhalterung. Es gab ja schon mal eine. Die war nämlich so gearbeitet, dass man so einen Auslegerhalter hatte. Das heißt, es war nicht mittig befestigt, sondern seitlich. Und das Ganze führte dann dazu, nach ein paar Bordsteinschlägen oder holprigen Feldwegen kippte das Ganze dann zur Seite und war einfach nicht mehr brauchbar. Also die hat mir gar nicht gefallen. Dagegen finde ich die jetzt, wie gesagt, okay, mit den entsprechenden genannten Nachteilen.
Also wir werden keine Freunde mehr, sage ich mal so. Vor allen Dingen, wenn man sich den Preis anschaut, es ist ja wirklich der Wahnsinn. Ich glaube, dieses Teil kostet ja nur die Universalhalterung, kostet schon 30 Euro. Und dann brauchst du noch eine Basis, die kostet auch noch irgendwo zwischen 30 und 50 Euro. Dafür, dass du dann am Schluss doch wieder nur eine Klemmbackenhalterung hast. Also da hatte ich auch schon ähnlich gute Klemmhalterungen im Test, die man eben für 20 Euro kriegt.
Du darfst doch Namen nennen.
Gibt es keinen. Das ist irgendwo so ein China-Mensch. Ich gucke gerade mal nach, unter welchem Namen ich den gekauft habe. Unter Eno Neo.
Okay.
Gibt es aber auch von ENGW oder SP Gut oder.
Ist gut. Ist okay. Dein Chinesisch ist prima. Ist alles wunderbar.
Ja, okay. Schauen alle gleich aus, fallen wahrscheinlich alle aus demselben Werk raus.
Ist halt China, ne? Also.
Ja. Und ich meine, die sind auch gut, die sind stabil. Du brauchst nicht diese Zwischenhalterung von diesem SP Connect-System, was ich total genial finde mit den Hüllen. Aber es jetzt krampfhaft auf eine Universalhalterung zu bringen, kann jetzt bei mir nicht so punkten.
Aber vielleicht kann das der neue Livalhelm.
Der könnte interessant werden, aber da wollen sie ja jetzt irgendwie was ganz Stranges machen. Also sie kündigen ja im Moment, glaube ich, erstmal die Vorbestellphase für Indiegogo erstmal an.
Wir müssen unseren Hörern nochmal erklären, was Indiegogo ist. Keine neue Musikrichtung.
Nein, Indiegogo ist eine Plattform, auf der Firmen neue Produkte vorstellen können und sozusagen mal fragen, wer Interesse an diesem Produkt hat, und du kannst dann die weitere Entwicklung eben unterstützen und bestellst dann und bezahlst vor allen Dingen auch schon vorab so ein Produkt, und dann geht erst die eigentliche Entwicklung los. Und wenn es dann soweit ist, dann bekommst du eben als einer der Ersten dieses Produkt.
Wunderbar. Und was wird jetzt bei dem neuen Livalhelm angekündigt? Ich vermute mal wieder ein smarter Helm mit Beleuchtung, mit Sprache, Kommunikation. Was ist jetzt neu?
Alles, was du gesagt hast, stimmt. Und er ist noch recht schick designt. Sie sagen zwar, er hätte eine maximale Ventilation. Wenn ich mir den so angucke, finde ich allerdings die Lüftungsschlitze schon echt knapp.
Also eher so ein Skater-Modell.
Na, auch in Richtung Rennrad und so. Also man müsste ihn, glaube ich, mal ausprobieren, wie gut denn wirklich die Luftströmung in die Schlitze durchkommt und wie die Ventilation beim Fahren ist. Was man absolut sagen muss, ist, er wird sehr schick ausschauen. Die Beleuchtung ist schön integriert. Also optisch, muss ich sagen, gefällt er mir extrem gut.
Ich würde mich freuen, wenn er einen stabileren Akku hätte. Ich habe bei meinem Livalhelm, den ich jetzt hier so vor mir liegen habe, das Problem manchmal, dass der Akku einfach leer ist, und der könnte auch noch ein bisschen mehr Kapazität haben. Vielleicht haben die da auch nochmal einen Brikett aufgelegt.
Also sie schreiben hier, dass er bis zu 10 Stunden Batterielebenszeit haben soll.
Dann haben sie wahrscheinlich keinen Brikett aufgelegt. Ja, aber was ist jetzt wirklich das Neue dabei?
Ja, neues Design, neues Licht und der Rest halt ein bisschen überarbeitet. Sie sprechen auch davon, dass die Notfallerkennung beim Sturz nochmal verbessert sein soll. Aber ja, ich meine, neues Design ist doch schon mal was, oder?
Ich hätte mir jetzt gewünscht, so vielleicht, dass der Helm anzeigt, so ich bin getestet und vielleicht sowas. Wann soll es jetzt so, haben die da irgendwas gesagt, wenn er dann vielleicht mal rauskommen sollte?
Eine sehr gute Frage. Wann er wirklich dann kommt, keine Ahnung. Also das habe ich hier auch noch nicht gesehen. Also es soll ein Early Bird Bestellfenster aufgehen, wo es dann für $79 die ersten Helme geben wird.
Ja, das ist natürlich günstig, und unsere Hörer können ja gerne mitmachen und gerne dann auch ihre Ideen dort einbringen.
So ist es, und ich glaube, bei Lival ist jetzt auch die Chance sehr hoch, dass man diesen Helm kriegt, weil die haben ja schon bewiesen, dass sie sowas können, weil bei diesen sogenannten Crowdfunding-Plattformen kann es ja schon mal vorkommen, dass man da wirklich mit Geld unterstützt und das Produkt erst nach Jahren oder im Extremfall auch nie zur Marktreife kommt.
Hätte ich mir jetzt bei Lival nicht unbedingt so vorgestellt, sondern eher bei einem Start-up, aber warum sollen nicht etablierte Unternehmen auch mal so einen Weg gehen?
Ja, es ist halt ein toller Marketingkanal, und es schafft Aufmerksamkeit. Und insofern sieht man es immer wieder mal, dass auch etablierte Firmen über diese Crowdfunding-Plattformen gehen.
Dann würde ich doch sagen, lassen wir unsere Hörer mal an unseren jüngsten Erfahrungen teilnehmen.
So, es geht auch um Helme im weitesten Sinne.
Ja, schon ziemlich direkt. Zwar nicht um einen Helm an sich, sondern um ein Zubehörteil. Und dieses Teil heißt Pi.
Und kommt von der Helmfirma Sena.
Ja, Sena Pi. Hört sich jetzt so ein bisschen an wie Kuchen oder sowas. Apple Pi, Sena Pi. Nee. Es ist ja ein Kommunikationsmodul. Und ich finde es total spannend, weil es ist nachrüstbar. Und das ist ja etwas, was wir in dieser Helmwelt noch komplett vermisst haben. Oder kennst du irgendwas anderes Nachrüstbares?
Nein, außer eine Ankündigung, von der ich nie wieder was gehört habe, kenne ich nichts, was verfügbar ist.
Also, dann beschreiben wir es doch mal. Was ist Sena Pi?
Zwei kleine Kasterl mit dem Kabel verbunden.
Du kannst jetzt den Sprachnavigator wieder umschalten auf Hochdeutsch. Also, du meinst so ungefähr so: stell dir eine Streichholzschachtel vor, teile die durch zwei, streiche sie schwarz an und klebe sie links und rechts an den Helmgurt.
Trifft es ganz gut und verbinde sie mit einem Stück Kabel.
Und tue ein paar Transistoren hinein, ein Mikro und zwei Lautsprecher. Und fast fertig ist das Sena Pi.
Genau.
Ja, also wie man sich unschwer vorstellen kann, eine Kommunikationseinheit. Und bevor wir in die tiefere Welt eindringen, Sena hat da ja mehrere Systeme. Es ist ein Bluetooth-System, kann sich also dann, wie man vermuten kann, mit dem Smartphone verbinden, kann also Musik auf die Ohren bringen, Sprachansagen auf die Ohren bringen, aber es kann auch was anderes, und das fand ich total interessant, es kann nämlich mit einem anderen Headset kommunizieren. Und wie das funktioniert, das fand ich sehr interessant, das geht nämlich ziemlich einfach.
Also dieser sogenannte Intercom, also die Sprechverbindung zwischen mehreren Radfahrern, da muss ich sagen, liefert Sena das beste System ab, mit dem man sich eben unterwegs noch mit Frau, Kind und sonst wem unterhalten kann.
Ja, kann ich unterstreichen, finde ich auch. Jetzt haben wir es mal getestet und also zunächst mal als Headset für normale Sprachkommunikation, wenn du allein bist, auf dem Rad fährst, kriegst einen Anruf. Meine Erfahrung bei vielen Systemen war ja immer, hören kann man ganz gut. Hi-Fi ist nicht zu erwarten, aber eine Verständlichkeit des anderen oder der Musik. Und das Problem war immer das Mikro, was dann durch die Windgeräusche bei schon langsamer Fahrt nicht mehr zu verstehen war, geschweige denn bei schneller Fahrt.
Genau. Und du hast mich ja mal angerufen vom Fahrrad. Bei normaler Fahrgeschwindigkeit hat das super funktioniert. Habe ich dich gut gehört? Wie schnell bist du dann den Berg runter gedonnert?
Ja, knappe 50 hatte ich drauf und das war jetzt hier noch ein relativ kleiner Hügel. Ich bin ja jetzt nicht so im Hochgebirge zu Hause, aber wenn man es dann rollen lässt. Meine Erfahrung war, ich habe dann ja auch mal mit meiner Frau telefoniert und noch mit anderen, so bis 20 etwa, 20, 23 klappte das ganz gut. Aber dann waren die Windgeräusche auch da so groß, dass kaum mehr was zu verstehen war.
So ist es genau.
Also von daher, wie du schon gesagt hast, für gemächliche Fortbewegungsweise ist das okay. Für den Rennradsportbereich glaube ich eher dann nicht. Also telefonieren mit dem Sena Pi wird jetzt auch nicht die Dimension erreichen, die man sich vielleicht gewünscht hat. Aber mal eben bei langsamer Fahrt einen Anruf anzunehmen und dann auch zu telefonieren ist gut. Und mich hat auch die Gesprächsqualität doch überzeugt. Es ist jetzt eben, wie gesagt, kein Hi-Fi, aber ein deutliches Sprachverständnis.
Ja, also kann man so stehen lassen und auch wenn man einen Podcast oder Musik darüber hört, wie du gesagt hast, Hi-Fi ist es natürlich nicht, aber es ist sehr gut verständlich und der große Vorteil ist natürlich, die Ohren bleiben frei, das heißt, du hörst weiterhin auch die Umgebungsgeräusche und damit ist es auch im Straßenverkehr zugelassen.
Es ist auch sehr einfach, wenn man es einmal eingerichtet hat. Das geht auch relativ schnell. Ist es ja sehr schnell betriebsbereit. Und was mich immer fasziniert, ist, wenn man sich als Hersteller überlegt, auch die einfache Bedienbarkeit. Das Ding hat ja nur zwei Knöpfe. Und wenn ich weiß, wie ich die bedienen kann, dann klappt das auch hervorragend.
Richtig, das ist natürlich immer so ein Spagat, den die machen müssen zwischen wenige Bedienknöpfe. Ich meine, man hätte natürlich auch noch an die rechte Seite noch Knöpfe dran machen können und so weiter. Aber wer kann sich das schon alles merken? Ja, es sind wenige Tasten, die man wirklich dann braucht. Also beide Tasten gleichzeitig ist ein Ausschalten. Die eine Taste länger drücken ist dann das Wichtigste eigentlich, die Gegensprechanlage zu öffnen.
Ja, und vielleicht sollte man da nochmal einen Blick drauf werfen, weil das haben wir jetzt auch ausprobiert. Und da muss man sagen, die 400 Meter, die da angegeben werden, die sind doch vielleicht unter sehr, 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 sehr günstigen Bedingungen erreichbar. Wir haben es nicht geschafft. Also bei uns war nach etwa 140 Metern Schluss.
Ja, das kommt dann auch noch drauf an, wenn ich im Wald unterwegs war, auf den Trails, dann ist irgendwie schon vielleicht 100, 150 Meter ist Schluss. Auf freiem Feld sind wir gefahren. Also ich habe ja nur eines von diesen Sets zum Testen und habe dann die Gegensprechanlage mit einem klassischen Helm noch getestet. Und da kommt man dann auf gut 200 Meter.
Ja, das haben wir nicht erreicht, selbst mit 210er Preis. Ist aber auch, glaube ich, nicht so schlimm. Es gibt so zwei Einsatzszenarien, die ich echt spannend finde, nämlich wenn man in der Stadt unterwegs ist, zu zweit fährt man ja häufig und der eine muss dann, also der hintere muss dann von der roten Ampel stehen bleiben, der Vordermann merkt nichts, fährt nach vorne. Und dann ist natürlich gut, wenn man dem Vordermann sagen kann, hallo, halt mal an. Ne? Im Straßenverkehr hört man ja nicht so viel. So. Und da kommt schon ein Problem, denn sobald man um eine Häuserecke gebogen ist, ist das Signal weg. Da kommt also nichts mehr durch. Von daher, freie Strecke, okay. Aber es gibt so andere Momente. Man hört ja im Headset, wenn die Verbindung abreißt. Das hört man leider nicht immer. Aber wenn man diesen Ton hört, dann weiß man, hallo, umgucken, der Hintermann könnte jetzt weg sein. Und das zweite Szenario, das hat mir eigentlich am besten gefallen, das ist, wenn man einfach fährt zu zweit und will sich was erzählen. Also da diese Qualität, die man beim Wandern hat, das ist ja gar kein Problem, die hat man beim Radfahren ja nicht so häufig. Und dann kommt es ganz häufig zu Situationen, der eine sagt dann zum anderen, hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, hättest du mal was gesagt? Habe ich doch, hast ja nicht zugehört und so. Und diese Kommunikation, das klappt mit dem Szene-Headset wirklich klasse. Also ich muss sagen, ich finde das richtig gut für jetzt diesen ganz einfachen Einsatz. Man will sich unterhalten, fährt ein paar Meter mal hintereinander und so und kann sich dann vor allen Dingen ohne die Stimme zu erheben. Ne? Also wenn man im Wald unterwegs ist, merkt man ja, wenn irgendjemand rankommt, das sind dann oft Radfahrer, die quaken immer so laut. Das muss man mit dem Szene gar nicht mehr, weil man kann ganz entspannt sprechen und der andere kriegt es trotzdem mit.
Absolut. Also die Gegensprechanlage ist für mich das absolute Highlight von Sena. Das können sie da richtig gut. Ja, auch die Verbindung zwischen Helm und diesem Nachrüstsatz hat super funktioniert. Man muss aufpassen, es gibt ja auch von Sena Helme mit dem Evo im Namen, also R1 oder M1R Evo. Und die kann man nicht mit dem Pi-Headset koppeln.
Weil?
Die nutzen ein anderes Übertragungsprotokoll einfach. Die Evo-Helme bauen ein Mesh auf und da kannst du ja, so viel ich weiß, sogar unendlich viel Teilnehmer reinbringen. Und du kannst auch über extrem lange Strecken dich unterhalten, weil in einer Kolonne muss eben nicht die Funkverbindung vom ersten bis zum letzten Fahrer reichen, sondern sie wird über die Zwischenfahrer sozusagen noch weiter gereicht und dann können eben alle hören und alle sprechen. Also wer in großen Gruppen unterwegs ist, der kann die Evo-Helme nehmen. Wer nur zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, der kann die Helme ohne Evo im Namen nutzen, beziehungsweise dieses Pi-Headset. Bei dem Pi ist ja auch noch wichtig zu wissen, es können maximal zwei Teilnehmer dabei sein.
Aber dafür ist es auch wirklich gut. Was hältst du denn von der Befestigung des Kabels?
Also ich habe es mit verschiedenen Helmen ausprobiert. Wie immer im Leben, mein Lieblingsspruch, es kommt drauf an. Wie heißen diese Helme, diese neuen, die MIPS mit dieser Kunststoffschale noch innen drin, da hat es super funktioniert, da kannst du es unter diesem Kunststoff quasi, kannst du es durchziehen. Bei anderen Helmen wird es dann schwieriger, aber es war bei keinem der Helme, mit denen ich es getestet habe, war es ein Ding der Unmöglichkeit.
Man muss sich jetzt mal vorstellen, für die Hörer, das Kabel, was diese beiden Einheiten verbindet, soll im Vorderbereich des Helms verlegt werden, also unter diesem Stirnpolster, was eigentlich jeder Helm hat, der ja mit Klettverschlüssen angeklettet ist, weil er ja gereinigt werden muss, abgenommen werden muss und die Idee von Sena ist, darunter das Kabel zu verlegen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so sich im längeren Betrieb zeigt, denn es entsteht ja eine Wulst, das heißt, dieses Stirnband liegt jetzt je nach Helm eben nicht mehr ganz so schön flach auf der Stirn. Aber natürlich ist das eine Herausforderung. Die Idee von Zehna finde ich gut. Auch da würde ich dir beipflichten, es kommt auf den Helm an, das wird wahrscheinlich mal besser, mal schlechter funktionieren. Und auch wenn das natürlich sehr schmal ist, diese Klettbänder, dann kann es auch sein, dass sich das Band dann, dass sich dieses Kabel draus befreit und ja, vielleicht man da nochmal irgendwie nachbessern müsste.
Okay, das wird spannend. Wo hast du die Informationen her? Also ich habe da mein Kabel einfach obenrum direkt unter den Helmpolstern durchgelegt und nichts hier mit Stirn, Stoffband und solche Sachen gemacht.
Ich glaube, wir haben dasselbe gemacht. Gemeint ist ja eben, dass man das eben in diesem vorderen Teil befestigt. Aber die Frage ist eben, wie viel Platz da ist, wie das einzelne Stirnband da, diese Stirnpolsterung befestigt ist und ob es eben hält, wenn noch mal ein Kabel drunter ist.
Ich habe es einfach senkrecht nach oben und mitten oben über den Kopf drüber geführt und quasi auf kürzestem Weg. Und das hat auch von der Kabellänge gut geklappt. Und wie fandest du eigentlich die Montage, also dieses Einklipsen in die Helmriemchen?
Sehr gut, sehr einfach.
Kommt natürlich immer darauf an, wieder welchen Helm hast du, wie groß ist der eingestellt und so weiter. Aber bei den Helmen, wo ich es getestet habe, hat es wirklich gut funktioniert.
Würde ich auch sagen, das Kabel ist ausreichend lang. Da ist eher die Frage, wo das dann eben nochmal ein bisschen rausguckt. Aber ich glaube, das reicht auf jeden Fall aus.
Genau. Also ich habe da einfach dann eine großzügige Schleife oben im Helm gelegt. Und das hat man auch überhaupt nicht gespürt. Was ich ein bisschen negativ empfunden habe, ist, dieses Kästchen sitzt ja dann an dem Riemen, der vor dem Ohr runterkommt. Und wenn man jetzt eine Brille trägt, dann drückt das Kastel direkt auf den Brillenbügel. Und das fand ich ein bisschen unangenehm.
Das kommt aber, glaube ich, wirklich auf den Helm an, wahrscheinlich auch auf die Brille. Bin ja auch Brillenträger. Bei mir war das kein Problem.
Okay.
Ja, aber da sind wir gespannt und natürlich auch vielleicht erreichen uns ja dann auch noch ein paar Kommentare unserer Hörer.
Genau. Und was mich gefreut hat als Ingenieur bei Zehna, ist die Moderne angekommen. Sie nutzen eine USB-C-Schnittstelle zum Laden.
Ja, wunderbar. Ja. Sehr gut, also, man kann es ja auch einfacher machen, genau.
Das ist schon wirklich gut und ich meine, das braucht man ja dann doch recht regelmäßig zum Laden, weil also meine Erfahrung ist, so einen Tag länger hält der Akku nicht durch.
Ja, das sagen Sie ja auch, 6 Stunden, das finde ich mal realistisch, bin mal gespannt, habe es noch nicht ausgereizt und könnte mir genau so eine Dauer vorstellen, das würde aber auch ausreichen.
Und ansonsten muss man am Anfang, wenn man das Ding kriegt, erstmal ein Firmware-Update machen. Und dabei kann man dann auch die Sprache, mit der sich der Helm mit einem unterhält, auch auf Deutsch umschalten. Und
sollte man tun, weil das amerikanische Englisch ist dann doch nicht so richtig verständlich. So.
Wie hast du eigentlich die beiden Headsets verbunden?
Wie meinst
per
du
das? Tasten oder per Smart Intercom Pairing mit dem QR-Code?
Mit dem QR-Code.
Okay.
Ja, hat wunderbar funktioniert.
Ja, weil du 2 Pis hattest und bei mir hätte es wahrscheinlich gar nicht funktioniert, weil diese eine App ist nur für den Pi und ich hatte noch einen Helm und der hat noch eine andere App und da gibt es, glaube ich, noch kein Smart Intercom Pairing. Also ich habe es ganz klassisch über irgendeine Taste 5 Sekunden oder so drücken und dann beim anderen Gerät auch noch Taste lang drücken und dann haben sie sich gefunden gehabt und dann hat es funktioniert. Also manchmal ist doch einfach Taste drücken das Einfachere als damit Apps installieren und hin und her.
Jawohl, jetzt muss ich aber sagen, da hat Zehna auch gute Arbeit geleistet, weil wenn man 2 Pis hat, dann ist es wirklich super einfach. App runterladen, dann sieht man einen QR-Code mit dem einen Handy den anderen fotografieren und schon ist das Ding fertig. Na, man muss dann sollte noch einen Namen vergeben für das eigene Headset und das andere eben auch und das war alles. Also von daher alles gut. Eben Sprache umstellen. Was ich noch nicht rausgefunden habe, da war was von HD-Sprachqualität. Hast du das irgendwie rausgefunden?
Ist einfach immer da, oder? Kann man da was umstellen?
Also wenn das HD war, dann ja, wie ist dann nicht HD?
Oh, dann hört ihr mal andere Helme mit Intercom an. Was wir noch erwähnen müssen, ist vielleicht ganz wichtig, du kannst ja auch Musik hören. Allerdings Musik und Intercom gehen nicht gleichzeitig. Intercom schlägt also immer die Musik beziehungsweise die Sprachansage. Also wenn man sich mit dem Junior unterhält, dann kommen keine Navi-Ansagen aufs Pi durch.
Mhm. Da sagen die aber auch so eine Hierarchie, was jetzt sozusagen prioritär ist. Und finde ich aber auch ganz gut, weil sonst würden ja gewisse Sachen einfach gar nicht funktionieren.
Und der Klassiker, was ich auch schon bei einigen Helmen von Sena hatte, es gibt ja keine automatische Ausschaltfunktion. Ist dir auch schon mal der Akku leer gelaufen?
Natürlich, alles.
Nein, es ist halt wirklich so das Thema, sie tun sich schwer, da eine automatische Ausschaltfunktion einzubauen, weil sie können ja nicht wissen, ob vielleicht doch noch ein anderer Helm die Intercom-Verbindung öffnen möchte. Und insofern gibt es einfach kein automatisches Ausschalten. Und wenn man heimkommt und vergisst, das Ding auszuschalten, ja, dann war es halt das mit dem Akku.
Auf der anderen Seite hat es Sena ja relativ einfach gemacht. Man muss ja nur ganz kurz beide Tasten drücken, dann ist das Ding entweder ein oder aus. Bei manchen muss man so relativ lange auf eine Taste drücken, bis es ausgeht. Also klar, man muss dran denken und sonst, ja, hat man Pech gehabt, genau. Prima, dann können wir ja zu unserem Hauptteil so langsam kommen.
Ja, wir sind ja quasi schon mittendrin und wir wollten ja,
die Hörer stöhnen schon so, oh, noch was jetzt.
Oh, man kann ja auch mal auf Pause drücken und dann bei der nächsten Radfahrt oder bei der nächsten Autofahrt den zweiten Teil hören, bei dem es dann um Sprachansagen im Allgemeinen geht.
Ja, genau.
Und bis gleich.
Ja. Klingeling, jetzt sind wir wieder da.
Wunderbar. Und jetzt geht's allgemein weiter, nicht mehr nur noch mit Sena-Helmen, sondern überhaupt dieser Wunsch, den ich früher, als es noch Messen gab, dauernd gehört habe. Aber ich möchte dann schon wie im Auto die Ansagen per Sprache hören. Ne?
Ja, wir haben es ja auch schon öfter mal im Podcast angesprochen. Und ja, ich kenne ja auch diesen Wunsch, aber ich sage den Leuten immer, liebe Leute, wenn euch euer System was sagt, und es gibt ja einige Apps, die was sagen und einige Bike-Computer, die was sagen, dann seid da skeptisch und schaut am besten aufs Display, dann wisst ihr wirklich, wo ihr hin müsst.
So ist es. Also das eine ist, wie zuverlässig kommen überhaupt die Ansagen? Da ist meine Erfahrung, dass sowohl Google Maps als auch Komoot das recht gut machen. Der Garmin Edge kann ja auch Sprachansagen. Da sollten wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Aber der vergisst auch schon mal eine Ansage komplett.
So, wie viele Straßen gibt es in Bayern?
Schon 2, 3, 4.
Ja, ich glaube, bei 4 ist dann auch Schluss, weil ich habe es jetzt nochmal probiert. Du weißt ja, ich bin ja bei Sprachansagen wirklich immer so ein bisschen, vielleicht ein bisschen überskeptisch oder so, aber ich habe mich nochmal mit Komoot leiten lassen, weil ich eigentlich Komoot für eine ziemlich gut ausgefeilte App halte. Und ich war entsetzt, wie viele Fehler mir dann wieder aufgetischt wurden bei einer simplen Fahrt durch unsere Stadt jetzt hier. Also ich habe dann gesagt, Mensch, also das war wirklich nicht begeisternd und ich habe mich dann wieder abgewendet davon und versucht, Hoffnung zu bewahren.
Ja, also das Telefon in der Tasche lassen und einfach nur der Sprache über den Helm zu folgen, habe ich mal probiert. Ich habe sehr oft ein "Die Route wird neu berechnet" gehört, weil er meinte dann irgendwo ein rechts abbiegen und er meinte da nur ein kurzes, ja, so ein Schlenker auf den Radweg, der aber dann weiterging und ich bin halt ganz klassisch 90 Grad rechts abgebogen und zack, war es vorbei.
Was findest du denn jetzt so aus deiner Sicht die besten Sprachansagen? Also wenn jemand sowas haben möchte, was sollte er dann nehmen?
Google Maps bin ich letztens wieder verstärkt mal gefahren. Die können es ganz gut. Mhm. Danach würde ich sagen, kommt schon Komoot. Ja, zum Garmin Edge müssen wir erst noch mal erklären, wie man das, glaube ich, überhaupt einschaltet, weil das ist eine der Funktionen von den Edge-Navis, die meiner Ansicht nach die wenigsten kennen.
Ja, es sei denn, man verfolgt einen Blog.
Gut, da könnte man sich den Ratgeber durchlesen und die Schritte dann mal nacheinander durchgehen. Und was hast du da gelernt?
Ich habe da gelernt, dass ich erstmal nochmal die neuesten Artikel von dir lesen muss, weil du hast bestimmt noch was Spannendes Neues auf Lager.
Also, um es kurz zu machen, der Edge kann die Sprachansage nicht direkt auf einen Lautsprecher schicken, sondern er kommuniziert eben per Bluetooth mit der Garmin Connect App auf dem Smartphone. Und vom Smartphone aus gehen dann die Sprachkommandos raus. Also entweder über den Lautsprecher vom Telefon oder das Smartphone gibt per Bluetooth die Sprachbefehle auf ein Headset oder auf einen smarten Helm.
Mhm. Und wie kommen dann die Sprachansagen jetzt sozusagen aus dem Edge raus? Woraus berechnet er das?
Das ist eine gute Frage. Weil, wie vorhin schon gesagt, so ab und zu fehlt einfach mal ein Kommando. Ich sehe auf meinem Bildschirm den Abbiegepfeil, aber es kommt keine Sprachansage dazu.
Oder man fährt geradeaus und kriegt trotzdem eine Ansage, weiter geradeaus oder sonst was, was mich auch immer so aufgeregt hat. Oder man fährt irgendwie in Serpentinen den Berg hoch und dann heißt es jetzt bitte links, jetzt bitte rechts. Und ich denke mir, mein Gott, natürlich links und rechts, weil es ist eine Serpentinenstraße, ja.
Also bei den Serpentinen kenne ich es nicht, aber dieses geradeaus weiter, ja, das hört man schon häufiger. Es ist so eine Sache und der Klassiker finde ich immer, wo das Ende der Sprachansage erreicht ist, ist spätestens, wenn die Strecke über einen Platz führt.
Also über einen Fußgängerplatz.
Na, muss kein Fußgängerplatz sein, kann auch ein Marktplatz sein, der für Fahrradfahrer offen ist. Also wir wollen hier nichts Illegales machen. Mhm. Es gibt jede Menge Marktplätze, wo eben Fahrradfahren erlaubt ist. Und die haben irgendwie ja, 6 Eingänge und 6 Straßen, wo du wieder raus kannst. Und jetzt sag mir das mal bitte mit Sprache, wo ich denn wieder raus soll.
Hm, ja, ich kenne es aus dem Wald, wo es auch jede Menge Situationen gibt, was da nicht eindeutig beschrieben ist. Und gerade wenn man dann mit dem Mountainbike relativ schnell eine Abfahrt runterpäst und dann nochmal ein paar Rechts-Links-Schlenker hat, da kommt die Sprachnavigation einfach nicht hinterher.
Ich empfehle eigentlich, es maximal als Unterstützung zu nutzen, trotzdem nochmal den Blick aufs Display zu senken, um da zu gucken, was ist denn jetzt wirklich gemeint an dieser konkreten Abzweigung.
Was wir jetzt schon noch sagen sollten, wer das nutzt, der sollte natürlich möglichst einen guten Lautsprecher haben. Also ich würde das dann nicht unbedingt beim Smartphone überlassen, weil das ist irgendwo weniger in der Brusttasche, eher irgendwo versteckt oder es ist am Lenker und dann quakt der Lautsprecher irgendwie nach hinten raus. Dann ist schon so ein Bluetooth-Kopfhörer interessant oder ein smarter Helm. Wo hast du denn da die besten Erfahrungen mitgemacht? Wer hat da die besten, akustisch qualitativ besten Ansagen?
Also schon der Helm. Die Lautsprecher sind einfach am nächsten am Ohr und in dem Bereich, muss ich sagen, geben sich die Helme von Leval und Sena wirklich nichts. Reine Audioübertragung vom Smartphone auf dem Helm, das können sie beide hervorragend. Wie vorhin schon gesagt, wenn es dann Gegensprechanlage kommt, dann schaut es ein bisschen anders aus. Aber wenn jemand einfach nur einen Helm sucht, mit dem er Navi-Ansagen hören kann, der ist mit einem Leval-Helm sehr gut und dabei noch günstig bedient.
Ja, also ich habe ja noch so ein Einsatzgebiet von Akustik, was so ein bisschen nerdig klingt, aber was wir auch schon ein paar Mal kurz erwähnt haben, was ich aber wirklich klasse finde, ist nämlich die akustische Warnung bei einer Radaranlage.
Bei einer was Anlage?
Radar spricht sich R-A-D-A-R und heißt
Varia Radar von Garmin.
Varia Radar, ja genau. Und ja, kennen wir ja von unseren früheren Sendungen auch. Da hat ja Garmin mit dem letzten Modell eine Möglichkeit gebracht, dass man auch mit der App verbinden kann Und dann kriegst du natürlich, wenn du willst, auf der App eine visuelle Darstellung. Aber ich finde eben klasse, wenn man die Akustik mit einschaltet und dann einen Bluetooth-Kopfhörer hat, dann hörst du einen ziemlich merkwürdigen Ton. Und deswegen, so fahre ich eigentlich am liebsten, also ohne Musik und ohne irgendwas, also einfach nur Natur draußen genießend. Aber wenn jemand von hinten kommt, dann hörst du so einen Warnton in diesen Kopfhörern. Und das finde ich schon sehr hilfreich.
Das ist dann natürlich eine feine Sache und das ist deutlich präsenter als das reine Piepsen zum Beispiel von einem Wahoo oder einem Edge-Gerät.
Obwohl die ja auch relativ laut geworden sind, muss man ja auch sagen, aber das finde ich eigentlich immer noch wirklich sehr gut und vor allen Dingen, du kannst dich ganz anderen Sachen widmen und wirst dann wirklich gewarnt, was ja der Sinn der Sache ist.
So ist es genau. Ja, und das andere, was man auch noch machen kann, ist, da gibt es eine Smartphone-Halterung, die da über ihre Form ein bisschen versucht, einen Verstärkungseffekt der Lautsprecher hinzubringen und die Schallwellen mehr in deine Richtung lenkt. Da habe ich auch hier einen Teil da, was ich gerade teste. Vielleicht ist, bis dieser Podcast online geht, der Test auch schon verfügbar. Und das Teil ist von
Smino.
Smino, genau.
Ja, kenne ich nämlich schon. Aber ich bin gespannt auf deinen Test, weil ich habe es noch nicht ausprobiert.
Okay. Ja, ist ein ziemlich, ich möchte jetzt nicht sagen altes System, aber es gibt schon bestimmt 4 Jahre oder so. Und ja, ist eine ganz nette Möglichkeit. Ist natürlich durch die große Kunststoffschale, nimmt schon ganz schön Platz am Lenker weg.
Man könnte ja auch mal eine Lenkertasche zur Smartphone-Akustik-Verstärkungs-Device irgendwas umbauen.
Aber dann bist du ganz schnell bei der Smino-Halterung. Bei den Outdoor-Navigationsgeräten nutzt du da Sprachansage?
Nein.
Also wer das da möchte, gibt sozusagen den Workaround. Man plant ja vielleicht seine Strecke sowieso auf Komoot, spielt sie dann auf den Oregon oder den GPS-Map rüber. Und wenn man dann noch Sprache haben möchte, dann kann man eben parallel noch die Komoot-Navigation auf dem Smartphone laufen lassen und kriegt so dann noch Sprachansage für die Outdoor-Geräte.
Ja, und alles nachzulesen bei einem gewissen, wie heißt er noch? GPS-Biker?
GPS-Radler, meinst du?
Radler-Biker.
Genau.
Ja, gut, Matthias, ich glaube, jetzt haben wir unsere Hörer lange beschallt. Es klingelt jetzt schon in deren Ohren und vielleicht sollten wir jetzt mal langsam zum Ende unserer Episode kommen. Was meinst du?
Können wir machen. In 2 Wochen hören wir uns ja schon wieder. Wenn keine Anregungen von euch da draußen kommen, dann müssen wir uns den Kopf zerbrechen, über was wir das nächste Mal sprechen sollen.
Das brauchen wir gar nicht, Matthias. Ich habe noch wieder 1000 ganz interessante Interviewpartner und wir gucken uns jetzt einen aus und dann gibt es vielleicht wieder da noch ein interessantes Interview.
Na gut, da ist ja dann noch Pfingsten dazwischen und insofern hören wir uns dann ja Ende Mai nochmal und mal gucken, ob wir einen spannenden Interviewgast haben.
Alles klar. Dann würde ich sagen, macht's gut, genießt das immer schöner werdende Wetter und natürlich die zunehmende Freiheit, die hoffentlich zunehmende Freiheit. Und dann hören wir uns eben demnächst wieder.
Bis demnächst. Ciao, servus.
Tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.